2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Fresse.
Moin, es ist Sonntag, der 28. April 2019, heute mal einige Zeit vor 19.10 Uhr, aber auch nur mit einem Tag Versatz zum gestrigen Spiel. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Jan Regensburg am gestrigen Tage. Das Spiel endet mit einem 4:3 Heimsieg für den FC St. Pauli, die Tore in ihrer Reihenfolge, und ich hoffe mal sehr, dass ich die Torschützen für Regensburg einigermaßen unfallfrei aussprechen werde. Das 0:1 aus unserer Sicht durch Al-Gadoui, das 1:1 durch Diamantakos, das 1:2 wieder durch Al-Gadoui, das 2:2 durch Flum, 3:2 Knoll, 4:2 Miyaichi und dann nochmal der Anschlusstreffer für Regensburg in der 90. plus 5 durch Adamian. Ich begrüße heute wieder Robert, den ihr bereits aus dem vor dem Spielgespräch kennt. Ja, er ist beim Regensburger Fanradio Turmfunk und beim Regensburger Podcast 1889 FM engagiert. Moin, Robert.
Habe die Erde.
Robert, erstmal zum Anfang. Ich habe die Namen richtig ausgesprochen, halbwegs.
Perfekt, ja.
Ich habe heute lange recherchiert.
Besser als euer Stadionsprecher Jan Schwarz.
Ja, ist schwierig, aber wenn man da sich ein bisschen mal einhört in Videos, dann kann man das hinkriegen, glaube ich. Robert, du warst ja im Auftrag des Vereins und für den Turmfunk in Hamburg unterwegs. Wie hat sich deine Fahrt nach Hamburg und der Ablauf am Spieltag bei dir gestaltet?
Also ich habe ja im Vorfeld nicht ganz genau gewusst, wie es abläuft. Jetzt im Nachhinein weiß ich es natürlich. Wir haben in Mölln übernachtet.
Oh.
Ja, haben uns da zwei Kästen Holsteiner und Alster gekauft und haben uns da so an diesen Stadtsee geflaggt und haben ein bisschen Fußball abends dann noch geguckt. Ja, und okay. Dann sind wir am nächsten Tag, am Samstag, dann erst zu euch gefahren, ans Millern-Tor.
Okay, also ihr wolltet es so lange wie möglich beschaulich lassen, sozusagen.
Ja, es ist nicht immer ganz einfach, mit so einem, mit 19 Leuten irgendwie Zimmer zu bekommen.
Stimmt.
Und vor allem bei euch, da muss man schon ein bisschen früher das alles planen. Und die Rückrunde, die letzten 10 Spieltage, wurden vom DFB ja jetzt nicht so toll so zügig angesetzt, deswegen.
Stimmt, aber
haben wir uns für die geschilderte Variante entschieden.
Ja, ich verstehe. Aber sag mal, wieso denn 19 Leute? Was ist denn das? Ist ja richtig groß. Ich dachte, das wäre jetzt nur so das Medienteam von Regensburg.
9 bis 10 Leute,
ja. Ach, 9 bis 10.
Okay. Wir waren jetzt zu 10 und.
Ja.
Das ist so ungefähr der Mediendross, mit dem wir unterwegs sind, ja.
Das ist ja recht ordentlich.
Ja, so hat jeder dann was zu tun und einer muss nicht drei Aufgaben gleichzeitig machen.
Mhm.
Ich denke, das hat sich angeboten.
Ja.
Dadurch, dass wir eben auch aus der Regionalliga kommen, sind halt auch viele noch freiwillig von früher dabei, also Live-Ticker und solche Geschichten. Also da haben wir vielleicht ein Luxusproblem mit also, freiwilligen Arbeitern.
Ich glaube, auf so viel kommen wir nicht. Also wenn man das mal so hauptamtlich, die Medienabteilung bei St. Pauli sieht, müssten das so 4 sein, meines Erachtens. Social Media, PR und so weiter. Und wenn man jetzt mal das Fanradio mit dazu zählen würde bei uns, AFM, das sind 2. Also auf 9 bis 10 kommen wir, glaube ich, nicht.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist alles entweder Praktikanten oder freiwillig. Hauptamtlich sind es bei uns auch nur 2. Also
ja, okay.
Wir hauen das Geld da nicht mit beiden Händen raus. Also es ist eher.
Ja, verstehe, okay. Und dann seid ihr Samstag dann ja logischerweise vom Mölln, das geht ja relativ schnell, eine Stunde nach Hamburg reingefahren. Ne?
Ja, das ging total flott. Also ich denke sogar weniger, 40 Minuten oder so, ja.
Ja. Ja, Wetter war auch sehr gut, war irgendwie angesagt für nachmittags, schon während des Spiels irgendwie Regen, war es dann gar nicht, war relativ warm und nett eigentlich so. Hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt mit den Voraussagen, war aber dann echt ganz gut irgendwie.
War dann Kaiserwetter, ja.
Ja, genau. Wir hatten ja in dem vor dem Spielgespräch darüber gesprochen, dass ich ja nicht wusste, wo denn der Pressebereich im Stadion ist. Du hast ihn ja gefunden anscheinend. Erzähl doch mal, wie das alles ablief im Stadion.
Also, ja, man kommt halt bei euch auf euren supergeilen Vorplatz mit den Fressbuden und alles.
Mhm.
Und da holt man sich dann die Pressekarten ab, da an dieser Sonderkasse, da ein bisschen rechts gelegen.
Mhm.
Und der Presseeingang ist dann, wenn man so halb links ums Stadion rumgeht, der Eingang auch für die VIP-Leute oder für die VIP-Bühne. Und dann spaltet sich irgendwann mal der VIP-Bereich und der Pressebereich, und dann ist man dann auf der gleichen Höhe wie die, ja, wie die Businessleute, würde ich sagen.
Ich hatte das auch bei dir gesehen, du hattest ja auf Instagram eine Story gemacht, da konnte man das ganz gut sehen. Und jetzt weiß ich das natürlich auch für die Zukunft. Es hat mich halt bisher nie wirklich interessiert, aber jetzt ist mir das natürlich völlig klar, wo da die Plätze auch sind.
Genau, ja, aber super geile Sicht. Also fast die beste Sicht von den Presseplätzen. Vielleicht noch Dresden hat auch noch eine super Sicht. Aber wir haben auch eine ganz gute Sicht, weil es genau auch auf der Mittellinie ist. Aber manche Stadien, da hockt man dann schon irgendwie blöd, wie in Darmstadt oder so, wo man dann eigentlich nicht vernünftig sehen kann. Aber da siehst du wirklich perfekt. Also habt ihr gut gemacht.
Ja, das ist doch gut. Kann man ja auch erwarten, wenn man ein Stadion neu baut, dass man das dann irgendwie auch auf allen Ebenen ganz okay macht irgendwie.
Och, ich kann die Geschichte erzählen.
Ja.
Da muss man schon auch innerhalb des Architektenteams lobbyieren, damit das gut läuft.
Ja, ich verstehe. Okay, klar. Jo, drumherum, euer Auswärtsblock war gut gefüllt, fand ich, und war auch komplett quasi in voller Gänze quasi geöffnet, ne? Hast du da irgendwas gehört, wie sich das dann bei euch gestaltet hat von den Auswärtsfahrern her?
Habe ich mich noch nicht großartig informiert. Ich weiß bloß, von meinem Fanclub sind wir jetzt halt nicht geschlossen gefahren. Die meisten sind mit dem Nachtzug gefahren und hat wohl sehr gut geklappt. Und waren dann noch ja unterwegs und sind dann zum Stadion. Vereinzelt sind Leute auch noch mit dem ersten ICE gefahren und sind dann direkt mit dem Taxi zum Stadion, sonst hätte es nicht geklappt.
Oha, okay.
Also, und viele, viele sind natürlich auch schon Freitag angereist wie wir, aber waren dann auf der Reeperbahn. Was wir jetzt halt eben nicht mehr gemacht haben, weil wir schon mit den ganzen Auswärtsfahrten nach Kiel in der dritten Liga auch schon übertrieben haben. Jetzt wollten wir mal beschauliches Mölln sehen.
Mal ein bisschen seriös machen.
Ja.
Ja, die Sonne stand gut, dementsprechend waren noch relativ viele Herrschaften mit freiem Oberkörper dabei, weil es dann wirklich warm war anscheinend. Ja, und als es losging, also kurz vor dem Spiel, bei uns kleine Choreo, die mich zum Schmunzeln gebracht hat, also eine große Ananas zu sehen und mit dem Spruch dazu, holt wenigstens die goldene Ananas, und ich glaube, jeder hat verstanden, worum es geht, und wir wissen ja, dass wir die jetzt irgendwie dabei sind zu holen und jetzt mit dem Sieg da schon mal ganz gut quasi vorgelegt haben. Erste Halbzeit. Robert, habt ihr ja sehr erfrischend aufgespielt, und ich hatte schon wieder so ein bisschen Angst um meine Mannschaft und meinen Verein. Erzähl noch mal, wie du so die erste Halbzeit wahrgenommen hast.
Ja, also zum einen war ich sehr überrascht, dass beide Mannschaften sehr bissig und zweikampfhungrig quasi in die reingegangen sind. Ich dachte, es gäbe erst ein großes Abtasten, weil für beide Mannschaften, wie du schon sagst, geht es ja eigentlich fast nur noch um die goldene Ananas, dass keiner ins offene Messer läuft, aber beide sind mit gefletschten Zähnen aufeinander zu, deswegen wurde es so ein bisschen verfahren, finde ich. Also viele Fehlpässe, viele Zweikämpfe, es war sehr schwer zu kommentieren, weil der Ball nie länger als 2 Sekunden bei einem Spieler war. Dann gab es immer irgendwelche kleinen Fouls. Dann, also keine größeren Chancen. Und wir machen es halt dann mit dem ersten Sololauf von Adamian, wo man dann merkt, dass individuelle Klasse dann doch mal wichtig ist in der zweiten Liga. Der geht halt zur Grundlinie, flankt ihn rein, Grüttner steckt ihn durch und Gadoui haut ihn rein.
Ja.
Habe ich aus der Situation jetzt nicht erwartet, dass wir da mit 1-0 in Führung geht, aber habe mich natürlich total gefreut und habe gehofft, dass es Entlastung bringt. Aber ihr habt ja dann wirklich gut dagegen gehalten, und ich habe mir eigentlich erhofft, dass ihr dann die Köpfe hängen lässt und sagt, oh, jetzt läuft schon wieder so falsch, schlecht für uns.
Also das sind ja auch sozusagen so die beiden Protagonisten bei euch gewesen, ne? Also Vorlagengeber und Torschütze, also Adamian und Al-Gadoui, fand ich sehr, sehr stark, beide. Adamian
waren die Besten am Feld, ja.
Ja, Adamian überrennt Park auf links und das sieht schon so ein bisschen komisch aus, aber ich fand auch, dass Hogmar nicht sehr clever verteidigt hat. Der hätte quasi da im 16er den Ball auch schon irgendwie seinen Gegenspieler auch irgendwie ein bisschen mehr bedrängen können. Also das sah alles viel zu einfach aus, sodass dann halt auch Al-Gadoui völlig frei vom Tor war, ne? Das 1-0 machen kann in der 27.
Ja, aber Grüttner steckt ihn da halt auch schon gut durch. Der ist der Verteidiger völlig überrascht, dass er blockt ihn ja gut weg vom Tor, aber dann kommt da so ein geiler, ich weiß gar nicht, ob es mit der Hacke war, aber jedenfalls so ein komischer Querpass. Aber warum Al-Ghadoui da frei steht, ich hätte mich an eurer Stelle brutal aufgeregt, weil es gibt nichts Einfacheres für einen Abwehrspieler, als an seinem Stürmer einfach dran zu bleiben. Hallo.
Ja, also ich habe mich auch brutal aufgeregt insofern. Also, naja, das heißt brutal. Ich war halt, beziehungsweise ich war auch ein bisschen konsterniert, weil es irgendwie so erstmal das 1-0 für euch so in die Riege der Gegentore der letzten Spiele einfach passte. Das ist jetzt schon ein bisschen Normalität gewesen, irgendwie das Ganze, ne? Bei uns. Ja, Dann kommt aber auch schon relativ schnell unsere Zeit und Diamantakos, der frisch neben Mölledali in die Mannschaft gekommen war für Alagui und für Meier, also Luka hat einmal den Sturm da komplett einmal ausgewechselt und dafür halt nur mit einem Stürmer spielen lassen. Dafür haben wir mit einem sehr schnellen Stürmer, der halt auch vorne raufgehen kann, der die Abwehr anrennen kann und hat mit Mölledali unseren, ja, wie ich finde, wichtigsten Mittelfeldspieler gebracht. Das war erstmal so der Unterschied zu den Spielen, zu den Spielen davor in Heidenheim. Und das 1:1 macht Diamantakos auch ziemlich cool, finde ich. Auf Vorlage von Buchtmann haut er ihn satt rechts unten ins Tor rein.
Ja, ärgert mich so ein bisschen, dass man da mit dem Bauerntrick ausgespielt wird. Also du ziehst als Stürmer als rechts nach rechts, gehst vom Gas und der Abwehrspieler läuft an dir vorbei. Mhm. Und dann hat er halt für den Stürmer viel zu viel Zeit, sich die Ecke auszusuchen, weil wenn André Weiß einen Spieler vor sich hat, der zumindest die rechte Torwartecke blockt, damit du weißt, wenn er schießt, dann muss es links unten eingreifen, dann hält ihn der Torhüter auch. Aber wenn sich so ein Stürmer natürlich die Schusseck aussuchen kann, dann muss das Torhüter halt in der Mitte stehen bleiben und hoffen, dass er ihn nicht ganz am Pfosten legt. Und er hat ihn aber trotzdem perfekt halt reingeschossen. Schönes Tor für euch, aber ich würde mal sagen, eigentlich verteidigbar.
Ja. Ja, also war ein bisschen zu einfach, hatte aber trotzdem natürlich, so wie er es gemacht hat, und auch die Schusshaltung und die präzise, die Platzierung hat er schon ziemlich gut gemacht, fand ich. Und er hatte dann eigentlich auch nochmal ein paar Minuten später sogar die Chance zum 2:1. Allerdings war das schon wieder, kam dann quasi schon wieder das nächste Tor von euch. Das war ja auch so ein bisschen, wo ich dachte, meine Güte, was ist denn mit der Abwehr schon wieder los? Also Carstens fand ich halt in der Hinrunde, wo er gespielt hat, immer ziemlich gut, fand ich ihn ziemlich abgeklärt, wie so ein alter Hase. Ich glaube, das ist vielleicht manchmal so in den ersten Spielen, wenn man aus der U23 kommt, aber jetzt ist er in der Realität angekommen. Also er wirkte da beim 1:2 relativ hüftsteif.
Ja, also wenn Adamian darf da nicht durchkommen. Und genau. Wenn er durchkommt, muss er ihn legen. Aber wenn er eben durchkommt, dann ist es unverteidigbar, weil die Abwehr kann halt nicht auf einen draufstürmenden Stürmer reagieren, der den Ball perfekt auf die Brust gelegt bekommt. Aber wie gesagt, davor muss halt einfach das taktische Foul kommen.
Ja, genau. Also mustergültig rausgespielt, mit der Brust reingemacht, Teile des Stadions, ich inklusive, dachten im ersten Augenblick, es könnte vielleicht eine Hand gewesen sein, war es aber nicht, ich habe es nochmal nachgeguckt. Also völlig reguläres Tor und das 2:1 für euch und damit sind wir irgendwie auch in die Pause gegangen. Also das Spiel in der ersten Halbzeit geht torotechnisch an euch, war aber generell so ein bisschen Flipperspiel. Ne? Ich glaube, also auch Tim hatte das geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in seinen Taktik, Blockbeitrag, halt, das ist so, als wenn man halt einen Ball in Flipper reinwirft, war das zum Teil. Also ziemlich großes Chaos, ungeordnet. So.
Hab nicht gelesen, aber das Wort Flipper fiel auch sehr oft bei unserer Live-Übertragung.
Ja. Naja, aber man hat auf jeden Fall gesehen, und das war mir wichtig, und ich glaube auch den Zuschauern im Stadion hat gesehen, da ist wieder eine gewisse Grundgalligkeit, Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft zu sehen bei St. Pauli, und das hat mich dann trotzdem irgendwie positiv gestimmt, das Ganze, weil das war uns völlig abhandengekommen in den letzten Spielen. Und insofern,
Die Stimmung bei euren Presseleuten im Pressebereich war eigentlich auch eher gechillt. Die haben sich bloß kurz auch geärgert, dass man da die Abwehr so leicht überrennen kann, aber die haben ungefähr das Gleiche gemeint wie du dann auch.
Zweite Halbzeit. Knoll ist ja irgendwie auch wieder erstarkt, irgendwie jetzt genau ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein. Seine Standards waren halt, ja, spielentscheidend, würde ich fast behaupten. Also das war schon wichtig irgendwie. Also auch so in der 52. Also Knoll schlänzt dann Freistoß aus 17 Meter über die Mauer. Euer Torwart Weiß, über die Torwartpersonale hatten wir ja schon vor dem Spiel gesprochen, fand, ja, hat das Ding richtig gut gehalten. Und der eben schon erwähnte Carsten, der so ein bisschen hüpfsteif wirkte beim 1-2, hat dann eine schöne Vorlage gemacht und in der Mitte steht Flum und haut ihn irgendwie so von der 5-Meter-Linie mit dem Kopf rein. Früh genug in der zweiten Halbzeit, sodass wieder Feuer und dann Dach war, fand ich.
Ja, ich habe schon nach der, also die letzten 3 Minuten der ersten Halbzeit, habe ich mir schon gedacht, wenn er so in die zweite Halbzeit startet, wie er aufhört in die dritte Halbzeit, aufgehört hat in die erste Halbzeit.
Dritte Halbzeit, ja, ist eine gute Idee.
Können wir dann noch machen.
Ja.
Ja, dann wird's bitter für uns, weil ich glaube, eure Mannschaft ist individuell so gut besetzt, die, wenn man ernst macht, dann verteidigen wir das keine 45 Minuten und so ist es dann auch gekommen. Und was mich halt am meisten ärgert, ist auch beim 3-2 dann und dazwischen gab es ja dann auch nochmal einen Freistoß, den einen Pfosten gesetzt
hat. Ja, genau.
Okay, er kann bei jeder anderen Mannschaft das Ding so reinmachen, aber wir haben jetzt 3 Jahre mit ihm im Training trainiert, hat keiner aufgepasst, wie er die Freistöße schießt oder was ist da los. Also uns darf das eigentlich nicht passieren, ja. Also wir hatten Marvin Knoll 3 Jahre als Anschauungsmaterial in der im eigenen Training. Also da darf das so nicht passieren. Und dann habe ich auch Spaß habe gesagt, und wenn sie die Mauer mit Doppel, also sich aufhüften und weil man weiß doch, dass er keinen in der Mitte anlupft oder so, dann brauche ich auch gar kein Decken. Dann stelle ich zu 12 Leute in die Mauer, wenn es sein muss.
Lustigerweise war das ja auch so, dass er ja bei euch, glaube letzte Saison 4 oder 5 direkte Tore gemacht hat durch den Standard und bei uns ja diese Saison noch gar nicht so damit aufgefallen ist. Also ich erinnere mich jetzt nur an das erste Spiel in Magdeburg und vielleicht noch eins, aber jetzt nicht so doll. Und dass er jetzt genau gegen euch dann irgendwie da seine Stärke wiederfindet, also ja.
Ja, brutal bitter, ja, aber das ist genau das. Das ist so das Jahrenphänomen, ja. Solche Spieler schenken halt immer gegen uns die Dinge ein, warum auch immer.
Also mal unabhängig davon, wie die Abwehr steht oder nicht, also Weiß sieht da jetzt auch nicht gerade gut aus, ne? Wie er den da, also halbwegs getunnelt, irgendwie kriegt er den rein, ne?
Beim 3-2, ja.
Ja, genau. Ja,
also als Torhüter deckst du die kurze Ecke ja eigentlich auch nicht so ab, aber dann stelle ich mir halt einen am Pfosten. Aber irgendwie sind wohl doch alle davon ausgegangen, dass er ihn in die Mitte, also nicht direkt aufs Tor bringt, was natürlich total bescheuert ist, wenn man Marvin Knoll kennt. Also da ist alles schief gelaufen und das ist genau das, was ich vorm Spiel gesagt habe. Wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast, der hat das Spiel gedreht, beim 2-2 hätten wir vielleicht noch als Sieger vom Platz gehen können. Aber wenn du dir dann das 3-2 so dämlich fängst, dann ist eh vorbei.
Ja, das hat euch auch so ein bisschen das Genick gebrochen dann dieses 3-2, fand ich. Also das hat man auch in der Körpersprache und Körperspannung der Regensburger Spieler dann gesehen.
Ja, die Körpersprache kam erst komischerweise nach dem 4-2 wieder zurück.
Ja. Genau. 4-2. Wunderschöne Vorlage von Buchtmann. Und es wäre sogar ein reguläres Tor gewesen, wenn Meier nicht mit Zug zum Ball zum Tor gegangen wäre. Also es war halt ein irreguläres Tor. Meier greift zwar nicht, berührt den Ball zwar nicht, aber geht auch direkt, also ist fast am Ball und irritiert damit halt auch irgendwie den Torwart und die Abwehr. Und Miyagi nimmt ihn sich und umläuft dann Weiß und macht das 4-2, aber ganz klar ein irreguläres Tor. Ne?
Ja, es ist halt eine Interpretationssache des Schiedsrichters und ich muss jetzt sagen, er war jetzt nicht unbedingt das ganze Spiel auf unserer Seite bei diesen ganzen kleinen Entscheidungen und dann halt dort bei der großen Entscheidung auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er es zurückgenommen hätte, wenn er einen Videobeweis hätte, weil das ist so eine Auslegungssache, ja. Hat er eingegriffen oder nicht? So, und sobald irgendein Regularium nicht hundertprozentig in den DFB-Statuten steht, sondern Auslegungssache des Schiedsrichters ist, dann behält er seine Linie bei. Deswegen war es mir eigentlich ganz klar, dass er es nicht zurückpfeift.
Ja. Ja, gut, also vielleicht sehe ich das jetzt auch zu doll, aber ich hätte jetzt gesagt, also Meier ist da schon, greift schon zu sehr ein eigentlich in die Situation, ne?
Und ja, gestern in der Wut habe ich gesagt, nee, die sprechen sich ja davor quasi noch 3 Minuten ab, wer den Ball hat, also kann auch der Abwehrspieler und der Torhüter davon ausgehen, dass nicht der Meier an den Ball geht, weil die ja davor quasi per Handzeichen entschieden haben, du gehst dran und trotzdem läuft Weiß eher auf Meier zu und nicht auf Miyagi. Wird schon sehr ärgerlich. Also
bleibt ein Fall für Colinas Erben vielleicht.
Ja, auf jeden Fall, ja. Da darf sich der Weißbier-Stammtisch drüber streiten.
Richtig, genau. Aber ansonsten trotzdem, Jelici macht das ziemlich cool um Kurft Weiß, macht das 4-2 und da habe dann sogar ich an den Sieg geglaubt und wie soll ich sagen, man hat dann aber auch gemerkt irgendwie, dass eigentlich beide Mannschaften schon ganz gut platt waren irgendwie, ihr dann aber irgendwie nochmal so ein bisschen Kräfte gesammelt habt, was dann auch, also Nachspielzeit glaube ich 5 Minuten, dann darin gipfelte, dass es noch ein 3-4 gab aus eurer Sicht.
Das ist das, was ich sage, wir geben nicht auf. Also wenn man unserer Mannschaft ein Prädikat geben kann, dann eben dieser unglaubliche Wille, dass auch dieses das Aussichtslose noch zu gewinnen. Manchmal klappt's. Hätte ja vielleicht sogar noch geklappt, hätte nicht nochmal den Anstoß durchführen lassen, um dann, wenn wir den Ball gewinnen, abzupfeifen.
Ja. Die Pfeife. Das kennen wir aber aus dem Spiel davor gegen Duisburg. Da hatten wir, also ich fand den Schiedsrichter gestern für beide Seiten auch wieder sehr schlecht. Gegen Duisburg hatten wir so einen ähnlichen Fall. Also da waren wir, glaube ich, das war in der ersten Halbzeit gerade am Drücker und dann pfeift er genau in einem Angriff von uns ab. Also die kennen das auch. Ich dachte jetzt nur, Mensch, jetzt haben sie uns schon 2 so eine Graupen in Folge geschickt. Also ich habe das jetzt aus unserer Sicht auch so gesehen, dass auch bei uns viele Sachen irgendwie nicht nachvollziehbar waren. Insofern, ja, ich kann natürlich den Ärger verstehen. Irgendwie dann ist nochmal Anpfiff, dann denkt man kann wenigstens noch einen Angriff machen. Und ich habe auch natürlich noch mal ein bisschen gezittert und war halt froh, als dann der Abschlusspfiff ertönte.
Glaube ich. Aber ich verstehe halt den Gedankengang nicht. Was soll das? Dann pfeif halt ab nach dem 4-3.
Direkt, ne? Und nicht noch irgendwie Anstoß und 5 Sekunden irgendwie.
Ich lasse mir auch eingehen, wenn ihr den Ball vordrescht, ja, und dann pfeift er ab. Aber wir haben den Ball erobert und er pfeift ihn ab. Also das muss, also keine Ahnung. Da sage ich jetzt lieber nichts, nicht, dass der DFB sich das anhört.
Ja, wo du gerade sagst, Anpfiff, es gab eine Situation, da war ich gerade mal verschwunden, das war irgendwie nach einem Tor von euch, ich glaube nach einem 2-1, da gab es irgendwie so ein Scharmützel beim Anstoß,
kann ich leider auch nicht sagen, weil da habe ich gerade mir das Tor notiert.
Okay, alles klar, also bleibt, ja genau, also ich habe es auch nicht mitbekommen, ich habe mir das nur kurz erzählen lassen, aber überhaupt nicht genau verstanden, worum es ging. Also ich glaube, einer eurer Spieler ist relativ früh reingerannt und hat dann irgendwie auch jemand von uns dann gleich umgesetzt beim Anstoß, glaube ich, also relativ motiviert war das, glaube ich, das war nach dem 2-1 für euch, glaube ich, müsste das gewesen sein.
Dann gab es Gelb für beide und
ja, genau, Flum auch, ne, Flum war das, glaube ich, ne.
Ja,
ansonsten bin ich erstmal froh, dass wir mal wieder gewonnen haben. Tut gut. Auch von den Zahlen her ist das relativ ungewöhnlich für St. Pauli. Also wir hatten 55% Ballbesitz, eine 68-prozentige Passquote, und auch mit fast 400 Pässen, sehr viele gespielte Pässe, wesentlich mehr als ihr. Und Ecken 7-3. Sah im Prinzip, also dann doch irgendwie war das wohl dann doch verdient für uns, fand ich, so wenn man jetzt mal die bloßen Zahlen sieht.
Nach der zweiten Halbzeit dann auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
schon ganz gut an die Wand gespielt.
Genau. Jetzt ist natürlich die große Frage, wem nützt dieser Sieg? Also euch ja natürlich auf gar keinen Fall und auch nicht mehr. Ich habe heute gerade, oder vorhin waren die beiden Spiele, Paderborn gewinnt 3-1 gegen Heidenheim. Der HSV verliert bei Union Berlin. Also da oben ist nochmal richtig was los, nur dass wir da nicht mehr eingreifen werden bei 3 ausstehenden Spielen und 5 Punkten Rückstand bei der miesen Tordifferenz. Also insofern kann man sich da genüsslich zurücklegen und gucken, was dann noch in den nächsten 3 Spieltagen passiert, finde ich.
Ja, ich denke, also für uns ist es trotzdem dann, egal wie es ausgeht, ein persönlicher Abschluss. Ich glaube, der 8. Platz ist wohl in Stein gemeißelt. 5 Punkte Vorsprung, bessere Tordifferenz von Darmstadt. Den einen oder anderen Punkt werden wir auch erholen, wenn es schlecht läuft, denke ich. Und und für uns ist es ein super Platz. Und wie gesagt, wir wären dann auch nur mit 48 Punkten da gestanden und hätten auch nicht mehr oben angreifen können. Für beide von uns wäre es wahrscheinlich witzig, wenn der Hamburger SV es noch verkackt.
Ja, es hat auf jeden Fall Unterhaltungspotenzial. Kann ich nicht anders sagen. Ja, ihr fahrt jetzt nach Aue am Wochenende.
Aue fährt zu uns.
Aue fährt zu euch. Was habt ihr dann noch die letzten beiden Spiele? Was ist da noch los?
Der FC Köln und...
Ah ja. Also ach ja, das ist dann, werdet ihr dann wahrscheinlich dann den Aufstieg irgendwie mit denen zusammen, also deren Aufstieg feiern, ne?
Ja, eigentlich hätte ich ja gehofft, dass wir den Anfang rauskicken, aber.
Ja, der hat sich selbst rausgekickt und zwar schon ja, mit Beginn der Hinrunde eigentlich.
Ja, aber da sieht man mal wieder, wie das Fußballgeschäft so läuft, gell? Weil ich meine, den kann man den Aufstieg ja auch nicht mehr nehmen und
Nee.
da passiert sowas.
Ja, genau.
Ja, hartes Geschäft. Und
Ja.
dann kommt am letzten Spieltag Sandhausen zu uns.
Ah ja.
Also für die könnte es dann noch um was gehen. Und schauen wir
Boah, die
mal.
haben sich ja super gut gefangen. Ich glaube, es ist die erfolgreichste Rückrundenmannschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie.
Was sagt.
Oder zumindest der letzten 6, 7, 8 Spiele, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind sie irgendwie, haben sie echt einen Lauf gerade, haben sich da echt gut unten rausgearbeitet, ne?
Dritter Platz auf der
Ja. Ah
Rückrundentabelle.
ja, okay. Ich hatte irgendwo, ja, war vielleicht auf die letzten 10 Spiele oder so bezogen. Also
Kann sein. Paderborn ist dann nochmal krass weggezogen mit 29
die haben auf jeden Fall einen
Punkten.
Lauf, genau. Ja, Robert, dann viel Erfolg. Ich gehe davon aus, dass ich oder einer von uns mit dir oder mit einem deiner Kollegen nächste Saison Gespräche haben wird.
Vermutlich, ja.
Es sieht stark so aus.
Stark danach aus, ja.
Ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und ja, erstmal noch viel Erfolg für den Rest der Saison und dann schauen wir mal, was bei euch dann zur nächsten Saison geht.
Auf jeden Fall. Euch auch noch viel Spaß und Erfolg.
Alles klar, vielen Dank, Robert. Und ich erzähle noch mal ganz kurz, wie es bei uns aussieht. Also den Blogbeitrag von Tim hatte ich schon erwähnt, den verlinke ich hier auch noch mal. Sehr interessant. Tim ist ja immer jemand, der das so sehr durch die taktische Brille sieht, auch wenn er diesmal das Spiel gar nicht bis zum Ende schauen konnte. Warum werdet ihr auf jeden Fall in den Blogbeitrag lesen? Ja, ansonsten fahren wir am Freitag nach Dresden. Da wird es zwei Gespräche von Tobi geben. Und ja, momentan ist er noch auf der Suche nach einem St. Pauli-Fan, der in Dresden sein wird und nach dem Spielgespräch von den Erlebnissen dort ja, sprechen möchte. Also insofern, falls sich jemand dazu berufen fühlt, gern direkt Kontakt mit Tobi auf Twitter aufnehmen, @TobiBayer, Tobi mit Y und Bayer mit AI. Dann ja, bekommt's der Richtige. Gut, ja, den Hörerinnen wünsche ich einen schönen Wochenbeginn und wir hören uns dann wieder zum letzten Heimspiel der Saison gegen Bochum. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.